Click and Rush, Episode 29. Ich bin @Uli Hebel auf X, auf Instagram, auf Blue Sky und auf TikTok.
Ich bin @Jochim Hebel auf genau denselben Plattformen unterwegs wie die Uli.
Match of the Season war an diesem Wochenende ein potenziell vorentscheidendes in der Meisterschaft. So wie es jetzt ist, ist gar nichts entschieden. Das ist etwas, das wir selbstverständlich besprechen müssen. Aber es gibt auch die ein oder andere Personalie, die zu besprechen ist und die ein oder andere Nachricht, die abzuarbeiten ist. Denn zwei Teams haben oder werden ihre Ligen tauschen am Ende der Saison und das steht ja schon fix und fertig fest. Gehen wir vielleicht chronologisch vor oder nee, machen wir es so. Gehen wir damit vor. Wir sind ja ein Premier League Podcast mit dem Team, von dem wir seit Montagabend wissen, also ausnahmsweise nehmen wir mal am Dienstag auf, weil das ja schon noch relevant war, das Montagsspiel durchlaufen zu lassen mit 2-0 Nummer am Ende zwischen West Ham und Crystal Palace. Nichtsdestotrotz kennen wir den ersten Fakt dieser Saison, die erste Tabellenplatzierung oder ja gut, auch die Tabellenplatzierung auch, aber letztlich vor allen Dingen die Tendenz steht fest, nämlich die Wolverhampton Wanderers sind jetzt auch rechnerisch abgestiegen aus der Premier League, etwas, das wir eigentlich seit August wussten, ist also dann im April jetzt wahr geworden, wesentlich später, als ich das Ganze dachte, aber jetzt ist es so und da müssen wir natürlich noch mal ein paar abschließende Gedanken hinterher schicken.
Ja, also überraschend, glaube ich, ist es nicht. Wir wissen alle und ich habe gestern auch schon gelesen, dass die Ersten halt gesagt haben, es ist vielleicht gar nicht so schlecht im Sinne von, du kannst, also dass es jetzt schon der Fall ist, weil du kannst dich halt jetzt schon auf die Planungen vorbereiten und kannst wirklich einfach sagen, hey, okay, dann holen wir diese Spieler und natürlich ist es ein Unterschied zwischen einem Premier League-Kader und einem Championship-Kader, das werden wir sehen. Also angeblich ja auch dann schon, ja, du kannst dann, glaube ich, auch schon dann Verkäufe vielleicht vorantreiben, das Geld einnehmen und dann eben sagen, hey, wir gehen runter und planen schon. Das glaube ich, also dieses zweigleisige Planen, glaube ich, ist für Kaderplaner oder überhaupt für egal sportliche Leitung nicht so schön. Und dass das jetzt weg ist, dieses Thema, glaube ich, ist dann, sie wussten es eh, aber jetzt wissen sie es wirklich und dann kann man, glaube ich, auch wirklich mit voller Energie in eine Richtung planen. Das, glaube ich, ist immer gut.
Also die Zahlen dazu sind 3 Siege in 33 Spielen. Drei Unentschieden zu Hause, 5 Unentschieden auswärts. Das heißt insgesamt nochmal 8 Unentschieden mit dazu. Das wiederum heißt nur 11 Spiele nicht verloren. Ich glaube, selbst dieses Mini-Hooray, das es mal gegeben hat mit den 2 Siegen, ich glaube Ende Februar, ich schaue aber nochmal schnell nach, genau, gegen halt, das ist das erstaunliche Aston Villa und den FC Liverpool. Einen weiteren Sieg Anfang Januar gegen West Ham United. Da haben sie nochmal zwischendrin 4 Spiele in Folge zumindest nicht verloren und auch schön mit reingespuckt bei Arsenal, bei Liverpool eben und bei Aston Villa. Ja, aber alles in allem war es natürlich eine Saison, die also von Anfang an richtig schwach war. Wir müssen uns nochmal vergegenwärtigen, mit Vitor Pereira inmitten eines Ergebnissumpfes und auch schon eines Formsumpfes nochmal verlängert, langfristig verlängert, dann ihn entlassen, Sportdirektor entlassen, dann Rob Edwards geholt, von dem wir bis dato jetzt davon ausgehen müssen, dass er auch dabei bleiben wird für den Wiederaufbau dann in der zweiten Liga. Es sei denn, da passiert irgendwie etwas. Aber alles in allem, also wir haben es ja an ganz, ganz vielen Ecken und Enden schon gesagt, das hat halt vorne und hinten nicht gereicht. Die Personalpolitik, die sie gefahren haben, war immer so, dass wir gesagt haben, irgendwann würden sie dieses Rad vielleicht überspannen, das ist jetzt passiert. Ich glaube trotzdem, dass wenn ein bisschen mehr Qualität vorne da gewesen wäre, bisschen mehr Output vorne da gewesen wäre, Effizienz vor allen Dingen vorne da gewesen wäre, dann hätten sie eine ganz ordentliche Chance gehabt, zumindest mit dabei zu bleiben, denn dass die so abgeschossen würden, das habe ich auch nicht gedacht. Also zwischen Oktober und Dezember haben sie ausschließlich verloren, das ist schon krass und ich habe das immer wieder auch an der Stelle gesagt, mit einem potenziellen Mittelfeld, das sogar bei der WM für Brasilien aufläuft, da musst du schon an den anderen Mannschaftsteilen derart dich schwach verausgabt haben, dass da sowas dabei rumkommt, so eine Saison wie diese, die dann am Ende ja jetzt nicht historisch mies ist, aber schon relativ schwach. Ein vollkommen verdienter Abstieg, würde ich sagen, von A bis Z.
Ja, auf jeden Fall. Also gibt's überhaupt nichts hinzuzufügen. Es ist, man merkt es einfach, wenn ihr euch mal zurückerinnert, die ersten 2 Positionierungen in der Premier League waren jeweils Rang 7. Jetzt steigst du sang- und klanglos ab. Du hast in den letzten Jahren jeweils Minimum einmal den besten Spieler der Vorsaison abgegeben, meistens ja sogar zweimal mit zum Beispiel Neto und Killman. Ich glaube, ich war vorletzte Saison, wenn ich alles täuscht. Also du gibst, diese Saison war es dann Cunha, also du gibst ständig einfach die besten Spieler ab, holst nichts Vergleichbares hinterher, sondern versuchst das dann einfach mit so 30 Millionen Spielern auszugleichen und das geht einfach auf Dauer nicht mehr. Und das zeigt sich einfach, dass Fosun einfach ja, den Spaß verloren hat an diesem Projekt, beziehungsweise dass sie halt einfach gemerkt haben, es bringt nichts, weil wir können nicht nach ganz oben, das kann ja auch sein, weil wir halt einfach die Einnahmen nicht haben, um die Ausgaben, und dann verlierst du das Interesse, so oder so. Es ist einfach im Endeffekt dann ein verdienter Abstieg.
Ja, so wie du gesagt hast, das einzig Positive wahrscheinlich an der ganzen Sache ist, sie wussten es rechtzeitig und haben jetzt schon mal vorsichtig Richtung Championship planen können, Matthäus Manet die Minuten geben können zum Beispiel. Also für mich ist der ein bisschen overhyped, wenn ich ehrlich bin, aber ich verstehe schon, worum es geht. Und wenn der jetzt mal eine ganze Zweitligasaison als offensiver Motor quasi beginnt, dann bin ich schon auch mal gespannt. Adam Armstrong natürlich vor allen Dingen dazugeholt. Das ist der ultimative Move, wenn du Championship-Tore brauchst, aber in der Premier League halt noch nichts bekommst. Da würde ich mal davon ausgehen, dass die definitiv beide für genau das da sind. Angel Gomez, ja, müssen wir jetzt mal schauen, ob der dann bleibt. Der ist ja streng genommen nur ausgeliehen von OM. Mal sehen. Und dann können wir schon nochmal sagen, es gibt ja schon ein paar interessante Torhüter. Bei Jose Sarr würde ich irgendwie meinen Arsch drauf verwenden. Ich weiß aber gar nicht, dass der nach Saudi-Arabien geht. Ist einfach irgendwie so im Gefühl. Ich könnte mir vorstellen, dass Gretschi was bekommt, wenn Wolverhampton den abgeben würde, weil der war ganz in Ordnung. Bei dem Toji, ja, finde ich immer so lala, muss ich sagen. Bei den Buenos wird sich irgendwo in Spanien vermutlich was finden. Logischerweise João Gomes bleibt in der Liga, da bin ich mir ziemlich sicher. Der gefällt mir eigentlich wirklich ganz gut. Bei André, denke ich, geht auch irgendwo ein Türchen auf. Und dann gibt es noch so ein paar, die so Härtefälle sein könnten. Also bei Wang wird sich vermutlich jemand finden, der es ausprobieren würde. Bei Belgrad, das ist auch so ein Spieler, der ist wahrscheinlich irgendwo, da gibt es ja immer die Gerüchte um die Türkei zum Beispiel, die da eventuell reinklicken. Oder Jackson Chachua könnte ich mir auch denken, dass da jemand aufgrund des Tempos irgendwas probiert, der ist halt wahnsinnig roh. Aber also alles, was ich jetzt hier sage, da merkt ihr schon, da ist nicht so weit her mit der Qualität. Also individuell ist es mir einfach zu wenig und ich bin sehr gespannt, ob vielleicht die Kultur so im Eimer ist bei dem Verein, dass die gar nicht, also das ist jetzt völlig unseriös, da irgendwas schon über die Zweitligasaison zu sagen, aber einfach nur die Dynamik, die da so entstanden ist. Mich würde es nicht wundern, wenn Rob Edwards nicht mal den September überlebt, weil alles so im Eimer ist in dem Verein, dass die ersten 3-4 Spiele in der Championship auch nicht gewinnen und dann kriegen die alle kalte Füße. Also das ist einfach nur mal so ein Mini-Vorausblick in die Glaskugel.
Also letzter Satz noch, Arokodare angeblich, jetzt schaltet sich hier mein persönlicher Assistent ein, oder Assistentin in dem Fall, Arokodare soll angeblich sich mit Matthäus Manet ja überworfen haben, die sollen sich richtig gestritten haben, weshalb der Verein dazu tendiert, habe ich gestern gelesen, Arokodare abzugeben, obwohl er noch 4 Jahre Vertrag hat. Der wird wohl den Verein verlassen, weil man, wenn man Manet also behalten kann, würde man es gerne tun.
Ja, also mal ganz ehrlich, das an dem kann man es ja ganz gut festmachen, an Arokodare, der, also ich verstehe ja, worum es geht. Großer Spieler, relativ roh und du musst die Spieler inzwischen ja schon, bevor sie irgendwas machen, wegfischen aus den Ligen, weil sonst kannst du sie nicht mehr bezahlen. Gerade wenn jemand solche körperlichen Vorzüge hat wie der. Aber 3 Tore in der Premier League in der Saison, dann hat er einmal im EFL Cup 2 gemacht, EFL Cup 1, aber der Abschluss ist halt so schwach für jemanden, der sich Stürmer nennt. Und das ist genau das. Sie haben halt, ich finde nämlich, also grundsätzlich kann man sich so einen Spieler oder 2 Spieler kann man sich ja jeweils leisten, aber das halt so auf die Spitze zu treiben mit so Typen, die halt so schwach in einer Sache sind und damit so ein extremes Projekt sind, das ist ja wirklich, das ist die Definition eines Projektes, der Typ. Und deswegen, ja, das, also ich weiß gar nicht, da hätte ich mir vorher jetzt reinhören sollen, was wir im Saisonvorschau-Podcast gesagt haben, aber vermutlich sowas Ähnliches auch, dass wir vermuten, dass es irgendwann mal gefährlich wird. Ich habe halt immer gedacht, und das habe ich auch nochmal gesagt, gerade dann gewinnen die halt Anfang Januar, 20. Spieltag, erstes Spiel gegen West Ham, da habe ich, weiß ich noch, mit Sven Schröter am Gang gesprochen und gesagt, am Ende passiert es jetzt nochmal so wie die letzten Jahre auch, dass sie jeweils zur Jahreswende gewechselt haben und Great Escape veranstaltet haben, aber das war halt dann auch nur dieses Mini-Pflänzchen und wahrscheinlich auch schon einfach zu spät, dass das hätte das am, keine Ahnung, 11., 12. Spieltag funktioniert, meinetwegen, aber das war wahrscheinlich am Ende auch zu spät.
Yes.
Gut, das ist Wolverhampton, mit denen werden wir uns jetzt ein Jahr lang nicht mehr auseinandersetzen. Ich würde auch tippen, dass wir nicht mehr allzu viel über die sprechen, die spielen am nächsten Wochenende gegen Tottenham. Wenn es für Tottenham da nicht 3 Punkte gibt, dann wünsche ich euch sehr viel Erfolg, weil da muss man jetzt, glaube ich, Kapital draus schlagen. Wer gegen die noch Punkte lässt, dem kann ich auch nicht helfen. Coventry City ist der erste feststehende Aufsteiger aus der Championship. Du, glaube ich, machst die am Sonntag, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Ist das richtig?
Ja, genau. Gegen Wrexham.
Ich glaube.
Ja, stimmt.
Ja, genau. Ja, und sie sind, stehen jedenfalls schon fest, trainiert von Frank Lampard und ich sag mal mehr oder weniger durchgegangen durch diese Saison. Also das war das Team, das über den Dingen stand in der Championship. Entsprechend steht auch dieser Aufstieg so früh fest. Coventry nach 25 Jahren wieder zurück in der Premier League. War mal ein Original, muss man echt sagen. Ein Club, der von maximaler Größe ist, der so viel zur Premier League gehört hat, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und ein weiteres Team, das zurück ist. Ich finde es ein bisschen erstaunlich, weil so richtig kein herausstechender Spieler mit dabei ist. Vielleicht Rodoni noch am meisten, aber kein so richtig herausstechender. Trotz und alledem im Kollektiv so stark, so stabil und offensichtlich auch von Frank Lampard sehr gut gecoacht. Auch das ist ein Satz, von dem ich nie gedacht habe, dass ich ihn jemals in diesem Podcast sagen würde. Aber der hat den Glauben dahin zurückgebracht und letztlich auch die Premier League.
Ja, also war von Anfang, also war ziemlich schnell zu sehen, dass sie es machen werden würden oder dass sie gut dabei sind, wenn sie denn es durchziehen können. Das haben sie geschafft. Deswegen Hut ab an Frank Lampard, wirklich muss man sagen. Er hat damals ja schon bei Derby County sehr, sehr gut ausgesehen in Liga 2. Das scheint irgendwie sein Niveau zu sein. Jetzt sehen wir mal, wie es in der Premier League dann funktioniert. Coventry ist mit Sicherheit, auch wenn sie Erster sind, die aufsteigen, mit Sicherheit nicht der Favorit für den Klassenerhalt, bin ich mir ziemlich sicher. Außer sie tun eine Menge, aber dennoch, es wird spannend, das zu sehen, wie sie sich dann verkaufen werden. Und ich freue mich, dass sie es geschafft haben, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ist auch so ein Verein, der einfach wahnsinnig viel hinter sich hat. 2009 letztes Mal Premier League gespielt, dann zwei fürchterliche Dekaden hinter sich mit Exil in Northampton, in Birmingham. Dann gab es diesen Takeover von Siso Ende 2007. Ein katastrophaler Einfluss, gar kein Bock, 0,0 Invest. Dann sind sie 2018 sogar schon in der 4. Liga gewesen, abgestiegen. Da haben wir sie auch quasi erstmals beide, glaube ich, miterlebt. Dann 2020 wieder aufgestiegen. Und sie kennen das irgendwie, diese längeren Anläufe in diesem Verein, dass es halt ein bisschen dauert, bis sie wieder zu Erfolgen kommen. War bis April 23 nicht mal klar, in welchem Stadion sie spielen würden. Da haben sie jetzt eine eigene Arena, das Building Society Arena. Und irgendwie ist es denen fast zu gönnen. Letzter Premier League Coach im Übrigen, auch der muss hier unbedingt mal vorkommen, Gordon Strachan. Ich kann mich schon noch erinnern damals an die Zeit. Und ich weiß auch mal, dass ich mit Moritz Volz mal relativ lang über die gesprochen habe, der ein super totales Herz für die hatte. Weil er immer gesagt hat, boah, Coventry mit diesen hellblauen Trikots, die müssen doch eigentlich ein bisschen besser sein und so weiter. Und jetzt sind sie wieder da und ich freue mich sehr. Ich bin auch wirklich aber sehr gespannt, wie sie es angehen, weil egal wer jetzt noch hochkommt, wahrscheinlich ist das der ultimative Außenseiter der nächsten Saison mit dem Kader, den sie im Moment beschäftigen.
Ja, also gehe ich auch davon aus. Aber es ist immer ein Unterschied halt. So, es gibt ja, sagen wir in Deutschland ja auch immer so ein richtiger Aufsteiger und es gibt halt so Aufsteiger, die halt einfach gleich wieder zurückkommen und die haben natürlich einen Vorteil durch diese ganzen Fallschirmzahlungen und natürlich, du kannst, in der zweiten Liga ist die wird trotzdem gut bezahlt, das heißt, du kannst trotzdem durch diese Fallschirmzahlungen trotzdem verhältnismäßig viele Spieler halten, viele Spieler oder fast alle Spieler haben Verträge für die zweite Liga, das ist in England nicht so ganz wie in Deutschland, deswegen ist es im Endeffekt schon so, dass man sagen kann, so ein Team wie Coventry, das Ewigkeiten weg war und in Niederung des Fußballs war, die werden sich schwerer tun in dieser Liga als so ein Burnley, das einfach wieder hochkommt. Aber genau das wollen wir ja sehen, ja, dass eben mal frische Ideen, frische Teams kommen. Mir macht das immer, ich finde es immer langweilig, wenn dann einfach, keine Ahnung, zum Beispiel, machen wir es mal ganz plakativ, Burnley, Wolverhampton, können wir ja da noch dazu nehmen quasi, wenn die dann gleich wieder kommen werden und wen nehmen wir noch? Wer war noch letztes Jahr? Also so solche Teams.
Ja, West Brom war ja eine Zeit lang so. Genau,
dann das ist einfach so. Ich finde es cool, jetzt mal wieder so die Luton, da haben wir jetzt gesehen. Wir haben diese Saison Sunderland. Sowas ist einfach cool. Einfach mal wieder neue Einflüsse auch dann zu bekommen von Teams. Das finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Und auch sich neue Geschichte mal wieder. Ja, das ist eigentlich echt alles immer. Ich fand das immer ganz witzig und finde es auch immer ganz witzig.
Gründungsmitglied der Premier League und jetzt wieder zurück. Herzlichen Glückwunsch an Coventry City. Würde mich auch mal interessieren. Könnt ihr auch gerne schreiben, ob es da Fans gibt. In unserem deutschen Kosmos wahrscheinlich, ja, weiß ich gar nicht. Gibt es irgendwie eine Querverbindung mit irgendwelchen deutschen großartigen Spielern, glaube ich nicht. Aber auch das werden wir dann in den nächsten Wochen, Monaten lernen. Du wirst sie am Sonntag einmal begleiten und ich gehe jetzt eben, also ich will jetzt das gar nicht vorweggreifen, aber ich würde mal fest davon ausgehen, dass wir jetzt in den nächsten paar Wochen nochmal ein bisschen mehr zweite Liga erleben, weil es da jetzt ja langsam dann an die fettestmöglichen Töpfe geht, die es so gibt im Fußball, inklusive dann Aufstiegsfinale und so weiter. So, dann die nächste Meldung, die passiert ist. Am 15. April, um ganz genau zu sein, hat Andoni Iraola bekannt gegeben, dass er seinen am Ende der Saison auslaufenden Vertrag als Manager von Bournemouth nicht verlängern wird. Wir kennen auch schon den Nachfolger, Marco Rose heißt er. Das gehen wir jetzt aber der Reihe nach auch durch. Zunächst mal auch bei dir, befürchtet haben es ja irgendwie alle, dass Andoni Iraola irgendwann mal gehen würde, vielleicht sogar mal rausgekauft werden würde. Jetzt geht er halt in Anführungszeichen ablösefrei. Was hat es mit dir gemacht, als du die Nachricht gehört oder gelesen hast?
Also ich habe mir das schon fast gedacht, dass Andoni Iraola gehen wird. Das hat man ja schon öfter gehört. Der hätte ja das ganze Jahr schon über verlängern können. Wenn dann jemand, im Übrigen kann man ja dann gleich, also ich mache schon mal einfach nur eine Klammer, eine Andeutung für die nächsten Wochen. Das kann man ja bei Marco Silva genauso machen. Der hat den Vertrag auch immer noch nicht verlängert. Deswegen, der wird auch gehen, bin ich mir ganz sicher. Das heißt, du hast da schon, das ist dann immer ein Zeichen dafür. Warum soll, ich habe da weiß nicht, ob ich den Namen sagen soll, ist ja egal, mit einem Trainer mal lange gesprochen, der mir genau das gesagt hat, dass das ist ein großes Problem für Verein und auch Trainer. Wenn es läuft, ja, dann sagen alle, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ihr müsst den halten, weil der kriegt ja Angebote ohne Ende. Das erzeugt Stress. Wenn es nicht läuft, dann sagen alle lame duck, das ist ja ganz klar, der hat ja gar keine Handhabe mehr, weil die Spieler gar nicht wissen, bleibt er oder bleibt er nicht. Und das hat mir ein Trainer mal erzählt, dass das einfach blöd ist für beide Seiten, egal ob du dann ja verlängerst oder nicht. Er hat damals verlängert, aber das war lange Zeit nicht klar, ob das eben so sein würde. Und dann hat man eben gemerkt, wie das mit der Mannschaft auch etwas gemacht hat, weil die natürlich dann auch zum Trainingszentrum kommen und nicht wissen, ist das denn der Trainer, der und so weiter. Und das ist, glaube ich, das große Problem eben. Jetzt ist es so, dass Iraola lange nicht verletzt hat, lange nicht verlängert hat und man ja schon lesen konnte immer wieder, dass er eigentlich weg will oder beziehungsweise das nicht so lustig findet, dass einfach ständig Spieler gehen und dass der Verein halt so den nächsten Schritt nicht machen kann und dass ihn das schon irgendwie auch gestört hat, eben dieser Verkäuferclub rein zu sein, dass ihm das langfristig einfach nicht so viel Spaß gemacht hat. Und ich verstehe auf der einen Seite Bournemouth Ansatz, weil wir sehen ja, was sie da gemacht haben. Also das sind ja Spieler weggegangen. Semenyo, Hausen, Sabani und so weiter. Also das ist ja klar, dass die, dass das auch sein muss. Das hat ja Oliver Glasner auch mal gesagt, wenn du einfach so ein Verein bist und die bieten dir 80 Millionen, du kannst und du willst auch nicht Nein sagen, weil das ist dein, also das verdoppelt ja dein Etat quasi. Und deswegen, ich kann es total nachvollziehen, dass der Verein so läuft und dass dieser Verein war eine graue Maus und hat jetzt sein Erlösmodell gefunden. Das ist überragend für den Verein, weil die logischerweise jetzt einfach immer sexy aussehen werden. Die werden sich immer Trainer holen, wie eben Marco Rose oder wie wir jetzt ja gerade sehen, oder Iraola, die etwas probieren, die auch mal aufs Ganze gehen und dabei sehen Spieler gut aus und du kannst Spieler verkaufen. Das ist jetzt momentan die Idee und Hoffnung natürlich, in der Premier League zu bleiben. Das ist die Idee. Und das ist für Bournemouth mit Sicherheit auch, ja, Früchte trägt, sieht man ja. Nur, dass du als Andoni Iraola, der eigentlich ja sich als Ziel gesetzt hat, er wird ganz gerne nach Europa und er würde ganz gerne den nächsten Schritt gehen. Und auch, wir kennen den ja, der ist schon auch, das ist ja, glaube ich, bei allen Spaniern so, die sind schon sehr, sehr, und vor allem Basken, sehr, sehr ehrgeizig und es geht schon ums Gewinnen. Und wenn das passt, hat einfach dann, es hat lange gepasst, weil es irgendwie cool war und irgendwann, glaube ich, wollte er einfach den nächsten Schritt und das konnte ihm einfach nicht gegeben werden, weil die Idee des Vereins einfach eine andere ist. Und das kann ich nachvollziehen, dass er dann sagt, du, dann suche ich mir was anderes, vielleicht eine Etage höher. Ein Satz noch, dann darfst du gerne zu Rose, wie auch immer, weil ich glaube, ihr kennt euch ja auch, habt ihr ja öfter mal telefoniert vor Dortmund-Spielen oder Leipzig-Spielen zum Beispiel auch. Ich hoffe einfach jetzt nicht, dass er einfach zu Crystal Palace geht, weil das ist ja das gleiche in Grün, sogar noch weit wilder, sondern der soll wirklich zu einem Verein eine Etage höher, zu so einem Rang 7 Club oder Rang 6 Club, der einfach wirklich mitspielen kann. Das wäre mein Wunsch für ihn und vielleicht sogar in Spanien irgendwo, irgendwo so ein Verein, so Atletico Madrid so in der Höhe oder so, ja, theoretisch, das wäre mein Wunsch für ihn, aber jetzt nicht einfach den nächstbesten 14. nehmen oder so.
Ja, ich habe das Gefühl, dass der vielleicht sogar ein ähnliches Problem hat wie Glasner. Dass er nicht final komplett sexy ist mit all den komischen Angewohnheiten, die er hat, diese getapten Finger und so diese, also dass er so ein bisschen seltsam feurig wirkt an der Seitenlinie, auch jetzt in der Presse, glaube ich, immer so ein bisschen seltsam daherkommt. Vielleicht, dass man ihm nicht so alles gesamt zutraut, aber trotzdem, ich sage, also mir ein Satz nur dazu, das habe ich auch im Spiel so geäußert, was Carrick mit United macht, gefällt mir immer besser. Und ich komme immer mehr zu der Überzeugung, bitte probiert's einfach mit ihm. Also ich habe nichts Besseres gesehen in den letzten Jahren, das wird immer ganzer, diese Idee. Und trotzdem habe ich das Gefühl, das ist halt sehr verführerisch für die, weil United dann am besten weiterhin ist, wenn sie umschalten. Und das ist halt der Umschaltkult überhaupt im Moment. Also das ist ja am Ball weiterhin basic, aber gegen den Ball halt das Schärfste, was ich kenne. Seit 3 Jahren jetzt. Das hat er also bewiesen. Und das mit, wie du gesagt hast, extremer Fluktuation und sehr unfertigen Spielern, ja. Und dann plötzlich sieht so ein Marco Senesi aus wie, ich weiß gar nicht, wer ist der beste Ballplaying-Defender, den es so gegeben hat in der Geschichte, John Stones zu besten Zeiten. Und das ist halt Marco Senesi, ne? Wahrscheinlich der heißeste Free Agent, den es gibt im Moment im Sommer. Und das Gleiche ist ja bei Hill. Also Zabani und Hausen gehen und mein Gott, kein Problem. Kerkez geht und dann hast du halt Truffert und der sieht einfach aus wie unglaublich. Semenyo geht, der wahrscheinlich einflussreichste Spieler überhaupt irgendwo. Ne? Ist seit 3 Jahren da und Glückwunsch, ihr habt das Ding sogar gewonnen am Ende, wahrscheinlich auf lange Sicht. Das ist schon erstaunlich und da ist aber auch Iraola, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Der ist brutal dafür verantwortlich, dass das Projekt so aussieht, wie es aussieht, von, wie du gesagt hast, graue Maus oder vielleicht sogar noch schlimmer, Abstiegskandidat mit einem extremen Standortnachteil, das darf man ja überhaupt gar nicht vergessen, eigentlich ein Dorfclub in den ganzen Metropolen, Ministadion, zwar ein Besitzer, der immer sehr aggressiv war und ein gutes Funktionsteam im Hintergrund, aber eigentlich ja überhaupt gar keine Chance mal zu, also noch nicht mal, ich hätte nicht mal gedacht, dass die Chance haben, aufeinanderfolgend Spieler für so viel Geld zu verkaufen. Und das tun sie jetzt fast reihenweise und inzwischen ist das so ähnlich wie Brighton, du schaust erstmal nach Bournemouth, bevor du was anderes tust. Und das ist aber so, weil er die Spieler fast zur Unkenntlichkeit aufpoliert hat aus meiner Sicht. Und da also bin ich sehr gespannt, ob das so weitergehen kann. Wir haben schon ganz kurz gesagt, um Iraola müssen wir uns keine Sorgen machen. Ich würde auch tippen, dass wir den an der einen oder anderen Stelle nochmal sehen werden. In der Premier League vielleicht im Übrigen auch sogar. Dann machen wir das kurz, weil wir wollen natürlich über ein paar andere Dinge noch sprechen, aber Newcastle United geschlagen. Bournemouth wieder am Wochenende, sodass die jetzt 8 von 11 Spielen verloren haben zuletzt und glaube ich eine handfeste Ergebnis, also auch Leistungskrise haben da in Newcastle und da gab es ja auch schon, also es gab schon mal vor dem EFL Cup Spiel die Gerüchte, dass sich die Mannschaft zusammengesetzt haben soll, die sind glaube ich inzwischen sogar auch bestätigt, das weiß ich aber gar nicht, und so eine Art Krisensitzung gemacht haben, um Eddie Howe einmal zu unterstützen, Kieran Trippier wird den Verein verlassen, weiteres soll wohl passieren, auch die jetzt da sind, Woltemade und so, da gibt's ja auch schon wieder Abgangsgerüchte. Und es gab jetzt in der Woche nochmal wohl einen etwas schärferen Ton vor diesem Bournemouth-Spiel, das sie aber dann wieder verloren haben, sodass es sein könnte, dass da was zum Ende kommt bei Newcastle. Also ich habe sogar, also der Punkt bei Newcastle ist der, wir alle wissen nicht, wie der Public Investment Fund aus Saudi-Arabien reagieren würde, haben wir alle noch nicht erlebt, weil sowas ist unvergleichbar. Das letzte Mal, als die so einen leichten Slump hatten, da gab es diese unglaublich vielen Verletzten. Da konnte man das erklären und, glaube ich, auch Eddie Howe relativ schnell reinwaschen. Jetzt ist es so, wie es ist. Die Leistungen sind die, die sie sind. Einfach nicht gut. Er hat einfach nie gelernt, ohne Isak zu spielen. Er hat de facto Geld verbrannt mit Woltemar de Vissa, so wie die Dinge jetzt stehen im Moment. Es ist jeweils die erste Saison, also cool bleiben, aber ist so. Sie haben, glaube ich, ein Anthony-Gordon-Problem, weil sie extrem von ihm abhängig sind und der will nicht immer so, wie er will und so weiter und so weiter. Bruno, Abhängigkeit ist, glaube ich, nochmal klar geworden in den letzten 2 Monaten, ist extrem. So, und trotzdem hat Howe in diesem Verein relativ hohe Macht und alles, was wir wissen, ist, dass der Verein aus dem Nordosten rausgeführt wird, also nicht aus Saudi-Arabien. Aber wir wissen es nicht. Wie würden die reagieren, wenn sie wirklich in Gefahr sehen, dass sie, also nächstes Jahr europäisch ist immer noch drin, theoretisch, so wie die Dinge stehen, aber es ist halt schwieriger geworden und die Ergebnisse bleiben halt im Moment komplett aus. Das ist halt nun mal so. Also wir wissen es nicht, wie sie reagieren. Gibt angeblich Gerüchte, dass Saudi-Arabien ganz gerne Jose Mourinho da sehen würde. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man mal ernsthaft über Iraola nachdenken müsste. Weil, logisch, es ist ein Free Agent, auch Glasner im Übrigen. Das sind zwei Trainer, da würde ich, also wenn Newcastle überlegt, was zu tun, würde ich sagen, geht das mal an, weil ihr habt was Solides hier aufgebaut, etwas, das sich langsam peu à peu entwickelt hat, vielleicht auch zu langsam. Und wer wären solche Prozesstrainer? Genau, machen wir es doch so. Und das würde ich tippen, dass für United, für Newcastle und so, das wäre auch ein cooler Schritt für Iraola, muss man sagen. Also Newcastle vielleicht sogar noch irgendwie passender als, also nicht von der Spielweise, aber so von der nächster Schritt noch passender als Manchester United. Aber den werden wir an einer oder anderen Stelle nochmal sehen. Ich glaube auch, dass in Spanien jeder einzelne Verein dran baggern würde. Ich habe auch das Gefühl, dass Iraola irgendwann mal ein Bundesliga-Kandidat werden würde. Also sagen wir mal, wenn Leverkusen, die werden ja, also aus meiner Sicht nochmal reagieren irgendwann. Ich könnte mir vorstellen, dass da mindestens einer, und das ist nicht Simon Rolfes, sondern wahrscheinlich eher Falkenberg, sich überlegen würde, wir haben schon mal mit einem Basken Erfolg gehabt, jemanden, der ein ganz klares Regiment führt, das wäre nicht unspannend. Auch Dortmund, würde ich denken, wird sich zu irgendeinem Zeitpunkt mal mit dem beschäftigen. Aber das ist einfach nur, ich weiß nichts, das ist einfach nur mal spekuliert, dass da viele Verleitungen stattfinden. Und dann müssen wir natürlich unweigerlich noch zu einem deutschen Trainer kommen. Also erstaunlich, dass die Liga den nächsten Deutschen bekommt. Bin gleich mal aufs Kompetenzteam gespannt, von dem habe ich jetzt noch nichts gelesen von Marco Rose, aber es ist jetzt fix inzwischen, was Florian Plettenberger schon vor, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall Donnerstag oder Freitag schon gesagt hat, dass es passieren würde. Marco Rose ist der neue Trainer und ich muss da ein paar Takte drüber nachdenken, um mir eine Meinung zu bilden. Aber wenn ich, also und bei Rose war ganz vieles drin in seiner Karriere bis dato. Also in Salzburg wissen wir noch, da hat er sie damals letztes Mal ins Halbfinale geführt mit einem sehr stringenten Umschaltplan, mit einer relativ jungen Truppe, aber auch mit einigen Weltstars, also kommenden Weltstars damals versehen. Das sah sehr gut aus. In Gladbach hat er mir zunächst richtig gut gefallen. Je mehr er dann in Richtung Ballbesitz gegangen ist, etwas weniger. Aber alles in allem war das, glaube ich, eine sehr ordentliche Station. Dann geht er zu Borussia Dortmund. Und das hat überhaupt nicht gepasst. Da ist auch irgendwas in ihm passiert, habe ich bis heute das Gefühl. Und da hat er so ein Mixtursystem gefahren. Und das hat eigentlich gar nicht funktioniert. Um dann nochmal nach Leipzig zu gehen. Und da war, und das ist das, was ich so spannend finde an der ganzen Sache, da war Rose ja auch öffentlich hörbar nicht so ganz glücklich mit diesem Rückansatz von Leipzig. Also zwischenzeitlich haben sie ja mal mit einer Mannschaft gespielt, von der man dachte, die wollen deutsche Meisterschaft angreifen. Also etwas erfahrener, nicht einen 18-jährigen Pfeil aus Frankreich, so wie sie es halt immer gemacht haben, sondern etwas ausgeglichener im Kaderbau. Nur um dann vor der bis dato letzten Saison wieder komplett zu korrigieren. Und dann nochmal super jung zu sein und super Pressing und so weiter. Und da war er auch öffentlich hörbar gar nicht glücklich damit. Und es hat am Ende dann auch nicht funktioniert. Und jetzt geht er aber zu einem Verein, der genau das tut. Da bin ich gespannt, weil ich schon das Gefühl habe, das ist ein fordernder Trainer, auch Richtung Vereinsspitze. Ich würde aber davon ausgehen, der wollte unbedingt nach England, dass er sehr glücklich ist über diesen Premier League Spot, dass er sich vielleicht ein bis zwei Jahre mal hinten anstellt. Und wenn man sich die Spielweise mal, also wenn man jetzt mal davon ausgeht, er macht einfach mehr oder weniger das Gleiche weiter, was Iraola gemacht hat, dann könnte das eigentlich wahnsinnig gut passen. Und das mag ich an Bournemouth, dass die verantwortlichen Leute, Simon Francis, technischer Direktor, Betsbatschenko, Generaldirektor, Thiago Pinto als Geschäftsführer Fußball, offensichtlich sehr stark danach Ausschau gehalten haben, dass sie ihr System gar nicht groß verändern, sondern einfach mehr oder weniger einen Kontertrainer holen, also einen Umschalttrainer holen. Und dann ist es irgendwie fast logisch, fast für mich jetzt Rose zu holen, der ja auch schon mal irgendwann, also damals in der Zeit galt er ja schon mal als United-Nachfolger, ich sag's wie es ist, das hat er nicht im Kreuz, glaube ich nicht, aber Bournemouth, ich freue mich da drauf, muss ich sagen.
Ja, also ich sehe das genauso, ich freue mich auch sehr drauf, weil es ja eigentlich dasselbe ist wie Iraola. Also du hast eine Idee, das ist Umschalten. Ich glaube, das ist, also dass ich, was ich gesehen habe, ist nicht so komplex und nicht so also ich finde es von Iraola, was ich gesehen habe, ein bisschen gewitzter als das, was ich jetzt von Rose-Teams gesehen habe. Dennoch, und dann glaube ich, können wir da auch nochmal die Klammer schließen, um dann dieses Thema auch abzuschließen. Ich bin sehr gespannt, wie es mit Iraola weitergeht, weil ich glaube, dass der wiederum dass dasselbe Problem hat, das Oliver Glasner hat. Dass Leute eben, was du schon angedeutet hast, aber dass, ich habe das ja schon mal gesagt, dass wir diese Exklusivinformation hatten, dass er bei Tottenham nicht im Gespräch war, Oliver Glasner, weil die gesagt haben, wir wollen einen Trainer, der mit Ball etwas macht. Wir wollen jemanden, der agiert und nicht reagiert. Und ich glaube, dass Iraola Stand jetzt diesen Ruf auch noch leicht weg hat, weil er kommt ja nur in Anführungszeichen von einem Konterteam. Er hat mit Sicherheit dort etwas Positives geschaffen und geschafft auf jeden Fall, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch bei United jetzt nicht die erste Wahl ist zum Beispiel, ja, sondern dass die eher auf Trainer gehen werden, die halt schon bewiesen haben, dass sie auch mit Ball, also quasi bei einem Top-Team etwas gemacht haben. Und ich glaube, dass das noch so leicht sein Problem sein könnte, dass er da mit Sicherheit jetzt auch nicht gerade gleich, sondern dass das nur ein Zwischenschritt drin sein wird, bis er dann zu einem Top-Club geht. Das glaube ich, das vermute ich. Aber natürlich, außer du sagst halt sowas wie Leverkusen, so ein Team, das halt auch eine Identität hat und das sagt so und so, das könnte ich mir schon vorstellen, dass eben, also, aber ich glaube nicht, dass der zu Real, Bayern, München oder Paris
auch schon. Nee, das glaube ich auch nicht. Nee. Ehrlicherweise, ich glaube auch, das wird nie passieren. Was mich wirklich interessieren würde, ist, wie Tottenham gerade denkt, ob die nicht denken, Mist. Weil das wäre, also es ist ja einfach, der Ansatz von Iraola ist ja grundsätzlich zu einem Team, das mit ein paar Problemen zu kämpfen hat, im Kaderbau eigentlich ein passenderer, weil du davon ausgehen würdest, so ein Umschaltsystem kriege ich schneller zum Laufen als ein ganzheitliches Ballbesitzsystem. Logisch, ne? Ist viel einfacher, direkt Bälle zu spielen mit den richtigen Leuten. Und also auch Tag 2 unter Roberto De Zerbi hat mir jetzt noch nicht die Hoffnung zurückgebracht. Das wird mich, also klar, am Ende mussten die ja jetzt auch für sofort reagieren, aber mit Blick auf die kommende Saison würde mich schon mal interessieren, ob die nicht dachten, fuck, das wäre eigentlich gewesen, unser Mann. Weil das hätte ich mir vorstellen können, dass Iraola das also wollte.
De Zerbi sofort der Wunschkandidat.
Ja, genau, also es macht ja auch Sinn, dass du als Tottenham diesen, also Roberto De Zerbi, wenn er mal sich voll entfaltet hat, haben wir ja letzte Woche besprochen oder vor 2 Wochen besprochen, gut, alles in Ordnung, aber ich würde halt auch da sagen, Tottenham hätte einen Zwischenschritt vielleicht gar nicht so schlecht getan. Also bau einmal erstmal um, mach du Bournemouth nur 3 Regale höher und danach kannst du dich immer noch langsam in Richtung Ball besetzen. Also alles, was wir jetzt besprechen, muss man ja auch fairerweise sagen, wir wissen ja, vielleicht tun wir Iraola total unrecht, weil der hat gespielt bei, er hat trainiert bei Rayo Vallecano, da war ein Riesenkiller, weil halt, also was willst du mit dem Kader anders machen, da hat er glaube ich für 3 Spieler ansatzweise Ablöse ausgegeben, insgesamt 1 Million oder so, und dann kommst du zu Bournemouth und dir werden halt jedes Jahr die besten Leute unterm Hintern wegverkauft. Ich bin auch mal gespannt, also wirklich ganz ehrlich gespannt, ob sie diese Leute alle halten können, wenn das so weitergeht. Also sagen wir mal, Rayan wird nominiert für Brasilien und der spielt bei der WM 2, 3 gute Takte, ja, dann wirst du nicht glauben, dass der nochmal zurückkehrt. Also da wird Bournemouth wahrscheinlich sofort eincashen, würde ich tippen. Und da mag es ja noch 2, 3 andere Spieler geben, von denen wir das denken können. Ich weiß auch nicht, ob nicht über Nilsson vielleicht nochmal jemanden auf den Plan ruft, als Beispiel. Alex Scott, so wie der gerade spielt, also bei aller Liebe. James Hill, so wie der gerade spielt. Also 100%ig denken da Leute drüber nach. Und Senesi ist ja schon weg, wissen wir ja schon. Also keine Ahnung, welches Team dann am Ende Rose vorfindet, und mit diesem Team bin ich jetzt Iraola nicht böse, dass er nicht ein 100%igen Top-Ballbesitz-Team hingebracht hat. Dasselbe gilt ja, da passt ja auch wieder, gilt ja für Glasner auch. Also glauben wir ernsthaft, dass der das nicht kann? Nein, das trauen wir ihm natürlich zu, aber wir haben es ja noch nicht gesehen, weil die Mittel bis dato nie da waren in dem Ausmaß. Aber ja, ist sicher eine spannende Personalie. Dann verlassen wir dieses Thema Bournemouth, würde ich sagen. Die sind im Moment 8er, das heißt, die haben mehr als nur Hoffnung, dass sie mit dabei sind, haben jetzt 14 Mal in Folge nicht verloren, was wirklich erstaunlich ist. Und deshalb ist es auch ganz gut, dass wir jetzt mal über die gesprochen haben. Die werden bis zum Schluss mit dabei bleiben in europäischen Gefilden. Brentford und die sind wahrscheinlich jetzt schon die Saisonüberraschungen. Ich glaube, das kann man schon mal so feststellen. Aber es gibt weitere und das machen wir jetzt in aller Kürze, damit wir dann zum Topspiel auch kommen. Tottenham spielt unentschieden, West Ham spielt unentschieden unten. Das heißt, zwischen denen beiden hat sich nichts verändert. Aber Nottingham Forest hat sich lange schwer getan, gewinnt aber am Ende. Und damit haben sie den Abstieg der Wolves mitbesiegelt. Und Leeds United hat auch wieder gewonnen. Die sind jetzt bei 39 Punkten. Und das ist in eine Punktzahl, die in den letzten Spielzeiten immer gereicht hat für den Klassenerhalt. Dürfen wir schon gratulieren oder wie ist die Einschätzung derzeit?
Ich sag ja, weil ich nicht sehe, was mich irgendwie daran, das habe ich ja vor längerer Zeit gesagt, ich sehe überhaupt nichts, was mir irgendwie nicht gefällt, sondern die machen es auf ihre Art und Weise sehr, sehr gut. Die stehen im Halbfinale des FA Cups. Also das ist wirklich eine sehr, 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 sehr gute Saison. Und ja, Daniel Farke schwimmt für mich nach wie vor irgendwie weit tiefer, als man als es verdient hätte, ehrlich gesagt. Ich finde das sehr, sehr schade, dass da eigentlich gar nicht drauf eingegangen wird, weil alles andere, was irgendwie mit Deutschen zu tun hat, wird in der Premier League oder was mit Deutschen in der Premier League zu tun hat, wird in deutschen Medien dann auch immer sofort irgendwie gleich hochgejubelt. Daniel Farke kommt eigentlich gar nicht vor. Das finde ich sehr, sehr schade, weil der macht einen herausragenden Job. Und ich hoffe, dass die das in Leeds langsam auch mal kapieren, dass er einen herausragenden Job macht. Und der hätte es, also ich glaube, dass wirklich, ich habe es schon mal gesagt, der größte Turnaround ist seit Ewigkeiten in der Premier League. Der hat komplett verstanden, okay, so geht's nicht, dann machen wir es ganz anders und hat sich selbst dabei eigentlich, könnte man sagen, aufgegeben oder sich selbst quasi einmal überholt. Und das hat genau so funktioniert. Und das ist einfach sehr, sehr ohne viel Stolz, ohne wir wollen aber so und so, sondern einfach gesagt, das geht. Und das machen wir jetzt. Und genau so funktioniert es und das ist absolut Perfektion. Und ich glaube, dass daraus etwas entstehen kann. Ich verstehe, dass Leeds das sexy gefunden hat, jahrelang zu sagen, wir sind ein Marcelo Bielsa-Team und wir spielen wir spielen attraktiv und bleiben in der Liga. Dass das natürlich schöner ist, ist klar, als das, was jetzt aktuell gerade gespielt wird. Aber das war eine Zeit, die hat einmal funktioniert und die hat 2 Jahre funktioniert und danach nicht mehr. Und das wäre, glaube ich, auch nicht funktionabel nach wie vor. Deswegen ist es genauso richtig, wie Farke es macht und herausragend. Und ich sagte es ja schon, hab's vor Wochen schon gesagt, dass für mich das der Klassenerhalt war. Und jetzt können wir ja fast sicher sagen, dass es so ist.
Ja, ich glaube eigentlich auch. Es sind halt 8 Punkte und wir haben halt 33 Spiele absolviert. Aber ja, normalerweise nach Hochrechnungen und so. Wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass die einfach alle so weiterpunkten, wie sie es gerade tun. Das ist ja eigentlich das Erstaunliche daran. Nottingham steht im Halbfinale der Europa League. Das ist auch nochmal speziell zu erwähnen gegen Aston Villa. Kann sein, dass die nächstes Jahr Champions League und Championship spielen. Das wäre auch, also wäre vollkommen crazy. Aber es ist nicht ausgeschlossen, weil die zwar nie gut aussehen im Moment, aber zumindest die Dinge gewinnen. Und bei Aston Villa mag ich auch nur sagen, übrigens, wenn ihr jemals ein Spiel nachgeschaut habt, dann schaut bitte nochmal einfach in die letzte Viertelstunde von Sunderland gegen Villa rein. Es war komplett crazy. So wie der Sonntag sowieso, glaube ich, komplett crazy war, auch mit Merseyside Derby spät entschieden. Da haben wir auch nochmal Liverpools Limits, glaube ich, extrem gesehen. Und was Everton sehr gut macht, für die dürfte es das in Richtung Europa, Richtung Champions League, Europa nicht, aber Richtung Champions League vermutlich. Nee, wobei. Ja doch, dürfte es gewesen sein, vermutlich. Aber in Europa bleiben sie noch mit dabei. Das geht ja streng genommen alles runter bis Newcastle, bis zur 14. Da wird die Tabelle einmal gestaucht und dann kommt Leeds United, die wiederum, aber du hast ja schon gesagt, im FA Cup sich noch qualifizieren könnten, auch für Europa. Und wenn das passiert, also ich weiß, dass das natürlich keinen Einfluss haben darf, aber wenn der nach Wembley geht mit dieser Mannschaft, die zu Beginn der Saison als zu soft verschrien war und er hat ein Everton 2.0 daraus geformt, so ein richtig unangenehmes Team, das einfach extrem hart arbeitet, sehr, sehr viele Dark Arts bringt, dann ist das für mich sogar Coach of the Year Material. Also ich wüsste im Moment gar nicht, wen ich sonst nehmen würde. Libri ist irgendwie mit dabei in dieser Verlosung. Und dann, ehrlicherweise, fällt mir nichts mehr ein. Also klar, du kannst Arsenal und City immer mehr oder weniger direkt nehmen, aber das ist für mich Coach of the Year, was da passiert. Und ich hatte auch meine Vorbehalte gegenüber Farke, aber das, was der seit Dezember gemacht hat, ist einfach richtig gut. Und dass die zu diesem Zeitpunkt halbwegs aus der Gefahr sind, ist unfassbar erstaunlich. Und wäre nicht Sunderland in dieser Liga, dann würden wir von diesem Absteiger wahrscheinlich nochmal ganz, ganz anders sprechen. Die beste Defensive der letzten Championship-Saison oder generell der Championship-Geschichte in Burnley, die werden allesamt abgeschossen und sind auf der 19 und werden ja das nächste Team sein, das sich dann verabschieden wird aus der Premier League. Das ist ja auch schon relativ klar. Deswegen auch da nochmal Shoutout. Schauen wir mal, was im FA Cup am Wochenende jetzt dann passiert. Deshalb sind ja schon ein paar vorgezogene Spiele unterwegs am Dienstag. Das heißt, beim Zeitpunkt der Aufnahme bist du dann heute Abend im Einsatz und ich dann morgen Abend im Einsatz. Da wird es ja dann nochmal Entsprechendes geben. Und dann wollen wir selbstverständlich aber den Sonntag einmal kulminieren lassen, das vorletzte Spiel des Spieltages. Das Match of the Week, das Match of the Season, der Kampf um Platz 1, theoretisch zumindest, denn jetzt sind beide immer noch ein Spiel auseinander. City wird jetzt dann fürs erste Mal mit eingreifen gegen Burnley. Dann haben wir eine etwas ausgeglichene Tabelle, die aber streng genommen ja auch immer noch nicht aussagekräftig genug ist. Aber so ist es. Arsenal bleibt an der Spitze mit 70 Punkten, 33 Spielen. Man City mit 32 Spielen, 67 Punkten und vor allen Dingen in einem Sieg im direkten Vergleich gegen Arsenal. Mag vielleicht in der Endabrechnung sogar nicht ganz unwichtig sein. Und logischerweise das Spiel, auf das die ganze Welt geguckt hat, an diesem Sonntag. Und wir haben immer die Vertrauensfrage gestellt an Arsenal. Und ich habe schon mal, schaue ich jetzt gleich mal nach, wie wieder die Berechnung gewesen ist. Ich habe schon mal die Frage gestellt in unsere Community rein, wer wird denn jetzt englischer Meister? Aber bevor ich das beantworte, auch um mir Zeit zu verschaffen, frage ich dich, wer wird denn jetzt englischer Meister?
Also erstmal natürlich, am Sonntag war jeder Premier League-Fan, kurioserweise, alle waren Premier League-Experten, das ist auch sehr, sehr schön zu sehen. Leute, die in dieser Saison wahrscheinlich 3 Spiele gesehen haben, und zwar insgesamt und wahrscheinlich an Weihnachten allesamt, waren plötzlich ganz große Premier League-Experten. Ich war sehr begeistert. Ich glaube, wir kriegen in den nächsten Wochen sehr viel Konkurrenz. Also ja, so ist es manchmal, ich sage, die Antwort auf die Frage ist, da bin ich mir so sicher wie nie zuvor, und ihr wisst es ganz genau, da bin ich sehr stolz drauf, ich war immer der Doubter Number One. Arsenal wird nicht englischer Meister. Ihr dürft mit mir irgendwas machen, wenn es anders kommt. Ich bin der Erste, der sagt Hut ab. Aber ich bin so sicher wie nie zuvor, dass sie es nicht haben. Und du hast gestern, Uli, den besten Satz gesagt, den ich jemals, also besser kann man es nicht zusammenfassen. Weil ich habe zu dir gesagt, Arteta hat gleich wieder gesagt, es ist noch nicht vorbei, Declan Rice schreit den Gegenspieler an, es ist noch nicht vorbei, bla 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 bla. Und Uli hat einfach so in einem Halbsatz, so also Küchenzuruf würde ich es mal nennen, im Vorbeigehen einfach nur gesagt, das Schlimme ist, das glauben sie sich ja selbst nicht. Und ich glaube, dass genau darin der Hund begraben liegt. Sie glauben es sich selbst nicht. Und das ist das ganz große Problem. Diese Mannschaft, und da muss ich auch sagen, mittlerweile, ich habe lange Zeit gedacht, das habe ich auch gesagt, die beste Mannschaft und individuell die beste Mannschaft und bla 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 bla, alles Mögliche. Die haben die wenigsten Gegentore, die meisten Tore, die meisten Spiele zu null, die meisten Standardtore, bla 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 bla, alles in Ordnung. Es ist eine Menge, aber wenn du dir das siehst, sie sind einfach nicht, und zwar mit Abstand nicht, sie sind einfach kein Crunch-Time-Team. Das sind sie in den Spielen nicht, und das sind sie aber auch über eine Saison hinweg nicht. Auf einer grünen Wiese irgendwo im Sommer und du stellst Tore auf mit aus Holzstöcken, da glaube ich, wären sie das beste Team der Welt. Aber wenn es darauf ankommt und wenn das Stadion voll ist und wenn die Medien draufschauen und wenn der Gegner drauf drückt, dann sind sie das nicht. Dann sind sie wahrscheinlich Rang 4 in der Premier League oder Rang 5. Da gibt es Teams, die einfach mehr Eier haben am Ende und die einfach auch dann mehr die Muskeln anspannen können. Ich gehe nicht mal so weit und sage, dass es ein schlechtes Spiel war, weil der Plan war grundsätzlich gar nicht so schlecht und sie haben schon weit schlechtere Spiele gemacht und ihr werdet mir sagen, ja, der Pfostenschuss von Eze und bla 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 bla, da war viel drin, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber auf der einen Seite, du hast das Tor geschenkt bekommen von Donnarumma, und zwar absolut geschenkt bekommen, und du hast es einfach nicht unter Kontrolle, du hast Haaland nicht unter Kontrolle gebracht, du hast Cherki nicht unter Kontrolle gebracht und City war am Ende des Tages einfach besser als du. Und das von A bis Z. Und ich habe wieder, es war jetzt diesmal mit dem Vorwissen der Spiele zuvor, würde man sagen, ja, Arteta hat ja wieder Underdog-Fußball gespielt. Es war gar nicht so schlimm, finde ich, sondern es war schon weit mehr als zuletzt. Trotzdem sehe ich halt nach wie vor das, was Declan Rice dann eben, dieses Bild, das ja um die Welt ging, it's not over, das habe ich auf dem Feld nicht gesehen, dass du dagegen hältst, dass du den jetzt einfach mal zeigen willst, dass du dem den Finger ins Auge drückst und sagst, so, jetzt reicht's uns hier. Das habe ich nicht gesehen, sondern ganz im Gegenteil, es waren Überkompensationen durch Gabriel, der einfach, also die Geschichte mit dem Trikot, da hat er noch eine Menge Glück. Er hat Glück mit der Geschichte, als er dem Gegenspieler, ich weiß gar nicht, wer es war, war es sogar Haaland, glaube ich, ja, diesen Kopfstoß, diesen Materazzi an, da hat er Glück, dass er nicht trifft, aber das könnte allein schon deswegen eine rote Karte sein. Guardiola war ja außer sich, kann ich total nachvollziehen. Das ist im Endeffekt einfach keine gute Vorstellung gewesen. Und du hast gemerkt, das war so wieder wie gegen City vor 3 Jahren, als Trossard diesen einen Fehler macht. Sie waren einfach
mental nicht auf der Höhe, sondern sie haben Fehler gemacht. Das ist so, wie wenn ich versuche gerade was rauszuschreiben und drei Leute rufen mich an, dann hudle ich und schaue überall hin und bin einfach unsicher. Und das hast du gesehen. Es war ihnen einfach von der Aufmerksamkeit her zu viel. Wäre das weg gewesen in einem luftleeren Raum, hätte ich es ganz gerne mal gesehen, aber du siehst Arsenal und das ist der Punkt, den hat mir ein englischer Kollege mal gesagt von The Athletic, wenn der Druck steigt, dann kannst du Arsenal beim Denken zusehen. Und das ist genau so wieder gewesen. Sie haben überkompensiert, sie haben es momentan einfach nicht im Kreuz. Solche Spiele dann einfach locker. Ich weiß, da müsst ihr lachen, weil ihr wisst, ja, aber eigentlich müssten sie das. Wenn du Meister werden willst, müsstest du so ein Spiel gewinnen. Punkt. Du müsstest das bessere Team sein, du müsstest so ein Spiel gewinnen. Und das habe ich nicht gesehen, sondern sie haben eigentlich eher versucht, das Spiel nicht zu verlieren und dann irgendwie aus zwei, drei Aktionen was zu machen. Und das funktioniert gegen City nicht. Ist City das beste Team der Welt momentan? Nein, ist es nicht. Aber es reicht, um Arsenal zu besiegen. Und das sagt eine Menge über Arsenal aus. Jetzt nochmal ich sage das noch einmal. Ich habe das letzte Mal auch gesagt. Wäre es mir lieber, wenn Arsenal Meister wird? Ja, ich brauche City jetzt nicht zum 10. Mal. Ich hätte gerne einmal auch einen anderen Meister. Ich hätte gerne auch, dass es bis zum letzten Spieltag spannend bleibt, weil es für uns ja auch gut ist. Für den Podcast ist es gut und es ist auch für Sky gut, wenn am Schluss dann noch richtig Spannung drin ist. Aber ihr alle könnt mir doch jetzt sagen, und meine DMs waren so ruhig wie noch nie zuvor bei so einem Spiel, die Arsenal-Fans haben komplett verstanden, dass das momentan einfach nicht, dass es momentan nicht für sie läuft. Und daran sind sie selbst schuld, weil es einfach ständig, ich glaube, dass der Druck, den die Fans, dieses ständige Auf und Ab der Fans in England ist nicht gut für Arsenal, dieses ständige Auf und Ab der Experten ist nicht gut für Arsenal, der Druck aus der Hinrunde, das hat mir letztens auch ein Trainer gesagt, es ist immer das große Problem, wenn du eine gute Hinrunde spielst, weil dich alle daran messen werden. Aber die Hinrunde ist halt einfach vom Druck her etwas anderes als eine Rückrunde, wenn du in die Crunch-Time gehst. Es ist ein kompletter Unterschied. Und das ist das große Problem. Daran wirst du gemessen, daran messen dich die Experten. Und City hat das nicht, weil die einfach ja schon als abgeschrieben gegolten haben durch diese schwächere Phase. Und kurioserweise der große Favorit vor der Saison jetzt eigentlich Außenseiter ist. Es ist komplett witzig, weil Arsenal so davon geprescht ist und weil natürlich die Geschichte Arsenal ist gut, Arsenal rennt allen davon, die hat den englischen Kollegen auch gefallen, das muss man auch sagen. Und die Fans, die Arsenal-Fans sind ein gefundenes Fressen momentan, weil die halt so überaus emotional reagieren und deswegen alles in allem. Dazu kommt Artetas absoluter Perfektionswille, den ich verstehen kann, den ich auch schätze, der glaube ich die Mannschaft aber auch manchmal lähmt. Das alles dazu dann die Charaktere in der Mannschaft, die für mich einfach irgendwie, also da sind bei City ein paar Typen drin, wie eben so ein Haaland, der einfach nicht nachdenkt und einfach macht. Bei Arsenal denkt fast jeder, das hast du wieder gesehen. Das ist einfach eine andere Mentalität in dieser Mannschaft und das glaube ich alles zusammen verschafft City momentan einen kleinen Vorteil. Und wir können es ja sehen, wenn die morgen gewinnen, dann sind die punktgleich. Also das ist, dann ist das Ganze schon vorbei. Und sie haben noch ein Spiel in der Hinterhand. Also das ist dann die große Geschichte des Ganzen, dass ich einfach nicht glaube, dass vor allem, weil, ich weiß nicht warum, ich habe heute geträumt, dass ich am Wochenende schreie, ich weiß gar nicht, ob ich Arsenal habe, aber dass ich am Wochenende schreie, Arsenal spielt das nächste Spiel unentschieden. Und ich sehe das als nicht gegen Newcastle, ich sehe, dass das nicht unwahrscheinlich ist, weil Arsenal gegen Newcastle, das hat nie gut ausgesehen und in dieser Drucksituation, der die sind, die werden im Kopf meiner Meinung nach nicht mehr frei sein diese Saison und das ist wenn sie es schaffen, herzlichen Glückwunsch. Das ist jetzt, das habe ich auch schon 13. Mal gesagt, wenn du jetzt aufstehst, wenn du jetzt sagst, so jetzt reicht's uns und wir gewinnen jetzt alle 5 Spiele, dann sind sie Meister, glaube ich. Weil City wird schon auch nochmal stolpern, das kann schon sein, dann hast du einen großen Vorteil, dann kannst du Meister sein. Nur das ganz große Problem ist, dass ich nicht glaube, dass das passiert, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass es passiert. Und wie gesagt, nochmal, City kann dieses Nachholspiel dann einfach aufholen und dann ist das.
Ja, die haben natürlich jetzt psychologisch alles auf ihrer Seite, es sei denn, und das ist der einzige Punkt, also die Ausführungen sind richtig und ich sage auch gleich nochmal zwei Takte zu Arsenal selber und ich werde auch gegenhalten übrigens, einfach nur, damit wir hier ein bisschen Spannung haben im Podcast bis zum Schluss der Saison. 75% der Leute, die abgestimmt haben bei unserer Story, sagen, City wird Meister, also der Pessimismus ist riesengroß. Das Einzige, was ich halt bei City, also City ist in den großen Spielen in dieser Saison da gewesen, bis da, also minus Real Madrid, okay, aber in den national großen Spielen sind sie da gewesen. Die haben aber bei den Kleinen so oft geschlampt und ich irgendwas in mir, also ich habe nicht davon geträumt, aber wundern wird es mich nicht, wenn ich morgen da sitze bei Sky und sage, City spielt unentschieden gegen Burnley. Weil Burnley wird halt mit 11 Mann verteidigen.
Ja,
und nee. City wird es in der Regel schon auseinandergespielt bekommen. Ich glaube da jetzt auch nicht ernsthaft dran. Aber ich habe in dieser Saison gelernt, die sind in der Lage, dass sie wirklich Dinge vertändeln. Wann immer sie in der Nähe gewesen wären, in der Nähe zu sein, haben sie es nicht gemacht. Und das ist die Chance, die Arsenal vielleicht noch hat. Und Arteta, das ist auch nichts Neues, das haben wir auch schon gesagt, muss jetzt, glaube ich, einfach nicht in den Vordergrund stellen bei seinen Mannschaftssitzungen, wir haben etwas zu verlieren, sondern Jungs, wir können nur gewinnen. Auch das wird schwierig zu vermitteln, weil sich nie für niemanden so anfühlen wird, nicht schon wieder in dieser Saison, aber sie probieren muss es, ihnen zu sagen, hört mal, wir sind jetzt quasi im Halbfinale der englischen Meisterschaft, wir sind im Halbfinale der Champions League gegen Atletico, was der machbarste aller Gegner sein dürfte, der noch im Rennen ist. Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir am Ende alles haben. Und wenn wir das schaffen, dann okay, Pokal jetzt nicht, aber wenn wir das schaffen, dann ist es eine Sensationssaison. Da wird auch niemand mehr drüber sprechen, dass wir gegen City verloren haben. Let's go. Keinen Fehler mehr machen, Druck hochhalten. Und was mich so sehr ärgert, in Anführungszeichen, in der Leistung, ist, am Ende ist mir das ja vollkommen wurscht. Ich finde, dass City gerade in Sachen Ausgeglichenheit, Balance, Abrufen der Leistung wieder stabil ist. Meistens zumindest. Nicht immer, also fast eigentlich nie 100% in einer Partie, aber relativ ausgeglichen. Und bei Arsenal war der Plan sehr gut. Und das ist immer mein Punkt, den ich gerade anführe. Arsenal ist in der Planung sehr gut. Ich verstehe alles. Weil, es macht ja total Sinn. Du hast Havertz drin vorne, der natürlich noch nicht, wahrscheinlich immer noch nicht bei 100% ist. Zumindest sieht es so aus. Und du hast damit einen körperlichen Vorteil gegenüber den beiden Innenverteidigern. Vor allen Dingen Kusanov. Größentechnisch alleine schon mal. Dann schiebst du Subimendi und Rice hoch. Für mich soweit klar. Nur, und das ist das Problem, sie haben diesen Plan so gut wie nicht ausgenutzt. Weil, und da kommt's rein, Raya mir gar nicht gefallen hat, mit Ball am Fuß, gar nicht. Das war einfach nicht gut.
Sorry, aber
das war einfach nicht gut. Theoretisch hat er das, aber nur theoretisch.
Klar, aber ich sage immer, Risikomanagement.
Der denkt
so viel nach, wie wenn ich mir das Essen am Mittag aussuche.
Gabriel war das, was ich immer an ihm am meisten bemängelt hatte, was er zwischenzeitlich aber abgelegt hat, muss ich auch sagen, aber das hat mir nie gefallen. Der ist so drüber. Also der ist, glaube ich, randvoll mit Adrenalin und dann fängt er an, schlechte Entscheidungen zu treffen. Und das reicht ja schon. Das sind ja, also am Ende ist das, was da passiert ist, sind ja kleine Nuancen. Aber die entscheiden halt nun mal. Saliba, das tut mir total weh, weil das mit der Verteidiger ist, den ich am liebsten beim Spielen sehe und die Art von Verteidiger, die ich immer gerne gewesen wäre. Sowas Elegantes, Vorausschauendes. Der spielt die ganze Saison schon nicht besonders gut. Und ich weiß, da werden jetzt einige sagen, bestimmt doch gar nicht, beste Verteidigung und so weiter. Für das, was ich von ihm verlange, für das, was er hat, ist das keine gute Saison und insbesondere in 2-3 Spielen ist er mir richtig negativ aufgefallen. Und das war auch eines dieser Spiele. Subimendi, bei allem Respekt, da ist irgendwas um die Jahreswende passiert. Vielleicht ist das die Rookie-Wall in der Premier League, ich weiß es nicht. Das reicht mir nicht. Das sage ich, wie es ist. Das genügt mir nicht auf diesem Standard. Auch das ist natürlich harte Kritik, aber wenn du auf der anderen Seite halt Rodri und Bernardo Silva hast, die aus jedem Druck rauskommen, also Rodri ist auch in Rekordgeschwindigkeit wieder, also ich weiß auch nicht, so als hätte man dem gesagt, ja, passt schon, mach nicht. Und auf einmal mit allerspätestens FA Cup Viertelfinale ist er wieder da und sieht wieder so aus wie früher. Und das ist natürlich schon erstaunlich, dass dann sowas plötzlich funktioniert. So Guardiola hat ja sowieso, glaube ich, seine Soldaten da gefunden. Ben White sieht bei einem Tor nicht gut aus. Also kurzum, der Plan war gut. Die Ausführung von Arsenal war nicht gut genug. Und das ist das Problem, das ich mit denen habe. Ich glaube, dass ihr größtes Plus der Trainer ist, zumindest auf der Taktiktafel, X's und O's. Ich weiß halt nicht, ob der nicht am Ende sogar auch zu sehr mittransportiert, dieses Jungs, wir können hier eigentlich nur verlieren. Weil irgendwie sieht man es ihm an. Und das war am Ende das, was dieses Spiel, glaube ich, entschieden hat, dass die einen Hintern Wasser haben und die anderen sich denken, mein Gott, nutzen wir es aus. Aber das kann, dieses Momentum wird auch in dem Fall wieder shiften, wenn City mal die Führung übernimmt. Und das kann ja am Mittwoch zumindest kurzfristig der Fall sein, weil sie auch in Sachen Tordifferenz ja oben drüber klettern könnten. Dann könnte auch das so sein, dass dann zum ersten Mal die wieder was zu verlieren haben, zum Beispiel. Und auch, also so, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, so spielerische Sicherheit oder so bei Arsenal, ne? Wenn du dir Madueke anschaust in der Ausführung der Aktionen, unsauber. Hinkapje, der ist echt, kann ein geiler Spieler sein. Und ich habe den manchmal richtig geliebt, aber da fehlt halt noch sowas zu, der ist halt auch so, der spielt halt immer Derby in Argentinien, so vom Gefühl her. Der ist immer so. Und das ist nicht, was es braucht, glaube ich, sondern es braucht genau das, dass du da hinten drin einen hast. So, also man muss ja zum Beispiel sagen, Kusanov hat sich unglaublich stark entwickelt in den letzten paar Monaten auch, was ich auch nicht so geglaubt hätte. Gerade weil ich immer dachte, der hat so Probleme, sein Temperament zu zügeln. Aber was ich halt will in so einem Spiel ist Bernardo Silva, der halt rumläuft und denkt, ja mein Gott, mache ich halt wie immer. Genau. Und was wollt ihr denn? Komm alle fünf, ich spiele da durch, kein Problem.
Genau, das ist der Unterschied. Und das ist der ganz große Unterschied, dass City diese Spiele einfach hat, dass die ein Haaland, das siehst du dann auch wieder, ich meine, der hat in vielen großen Spielen nicht geliefert, aber der ist dann einfach da und haut dieses Ding rein. Ein Cherki, der diese Rookie-Wall irgendwie nie gespürt hat, kurioserweise, der natürlich auch logischerweise ein gutes Konstrukt hat. Ein Mark Gehi, der sofort funktioniert. Das ist einfach eine gute Mannschaft von erfahrenen Spielern mit einem Trainer, der ihnen, so habe ich das Gefühl, irgendwie die Ruhe gibt. Und auf der anderen Seite sehe ich halt jemanden, der einfach ständig im ersten, das habe ich zu deiner Tochter letztens gesagt, wenn du natürlich ständig auf dem Fahrrad im ersten Gang strampelst, dann kriegst du keine Ruhe. Das ist so. Und so habe ich das Gefühl momentan bei Arsenal. Nochmal, diese Mannschaft hätte alles. Die haben natürlich auch ein paar verletzt jetzt wieder, das ist ganz, ganz klar.
Genau, das ist aber nur wichtig. Ne? Saka
nicht, sehr wichtig, klar.
Timber nicht.
Sie haben immer wieder sehr, sehr viele Verletzte, aber das ist jetzt auch seit 3 Jahren so. Also ich verstehe das, man kann niemandem etwas vorwerfen, weil du kannst es wissenschaftlich nicht beweisen und die arbeiten da sehr, sehr gewissenhaft, das weiß ich, dass da nachgeforscht wird, wieso, weshalb, warum, aber es ist einfach seit 3 Jahren so, dass in den wichtigen Spielen immer wichtige Spieler fehlen, das ist seit Ewigkeiten so, aber ich sehe halt trotzdem einfach immer, und das ist das, was ich einfach nicht verstehe, dass du, City geht da raus und will dieses Spiel gewinnen, die müssen auch, klar, oder beziehungsweise müssen, aber sie wissen, sie müssen eigentlich gewinnen, wenn noch was gehen soll. Das heißt, aber der Druck ist trotzdem bei Arsenal gewesen. Das ist ja das perfide irgendwie in der Geschichte. Aber dass du einfach nicht rausgehst und sagst, so, wir holen jetzt mal 60% Ballbesitz und denen zeigen wir es, sondern dass du immer diesen Underdog-Fußball spielst, ich werde es einfach nicht verstehen. Und das wenn es funktioniert, dann sagen alle, du bist super clever. Ist ja Wahnsinn, wie die City ausgekontert haben, bla 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 bla. Aber gegen City ist es einfach gefährlich. Weil du darfst City nicht anlaufen lassen die ganze Zeit. Und dann kommt noch dazu, wenn es nicht funktioniert, dann heißt es nicht nur, du hast verloren, sondern dann wird ja sogar noch eine Geschichte draus gemacht im Sinne von, ja, die trauen sich nicht und die sind irgendwie ängstlich und so, wie es ja jetzt um die Welt geht, dass alle sagen, Arsenal hat es eigentlich schon verloren. Weil die Art und Weise, du kannst verlieren, wie auf beiden Seiten kannst du verlieren. Nur wenn du mutig verlierst, dann sagen die Leute wenigstens, die haben es probiert, die haben Herz, die haben bla. Wenn du einfach nur sagst, wir stellen uns hinten rein, ich übertreibe jetzt mal komplett und du verlierst, dann sagen natürlich alle, die hatten sogar noch Angst und haben verloren. Das heißt, du hast doppelt verloren. Und das ist das, was jetzt einfach um die Welt geht. Und das ist das ganz große Problem. Und diese Übersprungshandlungen, dann sich da hinzustellen und zu sagen, ja, es ist doch nicht vorbei und wir werden erst recht und I'm on fire. Also ich glaube, wie du sagst, Uli, ich glaube es ihnen nicht, weil ich weiß, dass tief in denen drin eine große Verunsicherung ist und das kann ich auch nachvollziehen, weil du weißt, wie hoch du warst und du weißt, wo du jetzt stehst und natürlich macht dir das irgendwie so quasi, oh mein Gott, das kann ich nachvollziehen, total nachvollziehen, ist total menschlich, aber auch also, und du, aber das Problem ist, ich glaube es ihnen nicht und sie glauben sich selbst nicht und City merkt das auch. Und das hast du im Spiel auch gemerkt. Wenn ein Gabriel dem gegenübersteht und ihm da ins Gesicht so, dann ist das ein Zeichen von, fuck, ich bin unsicher, ich muss irgendwie überkompensieren, ich muss dir irgendetwas zeigen, muss dir irgendetwas geben, damit du glaubst, ich bin jetzt hier voll der Bär und du kannst nichts machen. Aber das Gegenteil ist die Geschichte, weil Haaland steht einfach ruhig da und sagt, komm, mir doch egal. Und das ist der ganz große Unterschied. Es ist diese eine Situation, die mental sehr, sehr gut einschätzt, wo die beiden Teams gerade stehen. Und ich kann es eben auch nachvollziehen. Wenn dich das ganze Land und in diesem Fall seit Jahren ja quasi die ganze Welt hochjubelt und du bist schon Meister und du bist bla 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 bla. Und dann plötzlich jetzt du zum 15. Mal in Folge, nee, dritte Mal, ja, aber so einbrichst und dann wieder drohst, Zweiter zu werden, dass das was mit dir macht, kann ich nachvollziehen. Auch dass zum Beispiel, dass jetzt schon Meldungen um die Welt gehen, geht Arteta am Saisonende. Das müsst ihr euch mal überlegen. Die sind 1 in der Premier League. Die sind Tabellenerster in der Premier League. Noch sind sie Tabellenerster in der Premier League. Und es gibt Geschichten, so quasi, geht er, muss er gehen, wird es das gewesen sein? Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber es ist so. Weil
vor allem die Nachfolger, die diskutiert werden. Also, voll, ja. Also, hier, ja, also wer das im Übrigen fordert, ne, der hat dem ist alles abgebrannt. Also das muss man schon nochmal einmal richtig einordnen. Der singuläre Grund dafür, warum Arsenal da ist, wo es ist im Moment, trägt den Namen Mikel Arteta am Arsch. Aber, ich will nichts anderes hören.
Aber ist es auch der Grund, warum sie es am Ende nicht werden, ist, glaube ich, auch Mikel Arteta.
Ja, das weiß ich noch nicht. Also da so weit würde ich jetzt noch nicht gehen.
Er ist nicht rauszurechnen. Weil
klar, dieses extrem Fordernde, das er hat, das, was ich zum Beispiel total gerne mag, was mich, glaube ich, auch eher motivieren würde. Ja, ja, genau. Also ich würde, glaube ich, unter dem wahnsinnig gerne arbeiten, weil mir das keinen Druck machen würde, sondern im Gegenteil, ich würde mir denken, ich möchte dem zeigen, dass ich das kann. Aber das ist natürlich ein schmaler Grat zwischen der motiviert dich und der zersetzt dich. Das ist oft ein schmaler Grat. Haben wir ja letzte Woche, glaube ich, besprochen.
Ja.
Ist so.
Das ist, ich glaube, dass zum Beispiel, ganz dummes Beispiel, aber ganz plump, aber ganz einfach, wenn du Jürgen Klopp siehst, ich glaube, dass du hättest auch gerne unter dem gespielt, weil der einfach dich mitnimmt und weil der immer ein gutes Gefühl verbreitet. Zumindest dieses Bild, das alle von Jürgen Klopp haben. Ich habe nie unter dem gespielt, ja auch nicht, wir alle nicht. Aber was das Bild, ich glaube, dass das jetzt der Ansatz wäre, du musst jetzt einfach positiv sein und ob der Linksverteidiger im Kreis anläuft oder ob der diagonal anläuft, oder ist, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so wichtig, das den Spielern mitzugeben. Sondern es ist jetzt wichtig, einfach zu sagen, Jungs, ihr seid die, wir kriegen es hin. Wir sind und einfühlsam und Spaß verbreiten und ein bisschen weniger auf die Tube drücken, sondern einfach nicht so drauf quetschen, sondern einfach mal langsam drücken, glaube ich, wäre jetzt besser. Und das würde vielleicht sogar nochmal was verändern, aber dieses ständige Draufhauen und Draufhauen und Draufhauen, wir müssen dieses Verbissene, glaube ich, hemmt die Mannschaft. Und hemmt vor allem natürlich, wenn ich so einen Spieler sehe wie Nonny Madueke oder sowas, das ist, glaube ich, gar nicht dessen Ansatz. Das kannst du mit einem Zubimendi machen, weil der, glaube ich, hat das auch. Das kannst du mit einem Declan Rice machen, weil der hat das auch. Ich glaube, du kannst es mit einem Gabriel nicht machen, weil der überpaced. Du kannst es mit einem Saliba nicht machen, weil der plötzlich dann underperformt, so wie du es jetzt auch gerade gesagt hast. Also und so weiter. Du hast so viele, ein David Reier, der weiß, glaube ich, dann gar nicht, wo ihm der Kopf steht. Und das ist das Problem. Es ist einfach nicht locker momentan. Das ist saudumm, aber es ist so. Es ist momentan nicht locker, sondern es ist irgendwie gehemmt. Und das ist das Problem. Die wollen den Gang reinquetschen. Und wenn du das einmal gemacht hast, dann weißt du, danach stinkt der Motor, weil du einfach, du hast einfach zu viel zu auf einmal gewollt. Und das ist das Problem. Deswegen, da ist einfach zu viel Reibung. Und ich glaube, dass das momentan der Fall ist. Ich sag nicht, es ist nicht hundertprozentig faktisch vorbei. Aber mein Gefühl, und das hatte ich ja die ganze Saison über, ich weiß, wie Arsenal in Situationen reagiert. Und ihr alle wisst es. Dass Arsenal einfach dazu tendiert, dann einfach, ja, ineinander, ja, so zusammenzusacken. Und das, glaube ich, ist momentan der Fall. Es ist keine sportliche Geschichte, es ist eine rein mentale Geschichte. Es ist nur im Kopf. Es ist nur im Kopf. Und wenn Sie das verstehen, haben Sie eine Chance. Wenn Sie das verstehen und wenn Sie darüber hinauskommen und sagen, es ist eine schwierige Situation, aber wir können eigentlich noch alles gewinnen. Es ist eigentlich noch immer, genau. Ich verstehe es, 40% sind negativ, 60% sind aber immer noch positiv. Wir sind die Nummer 1. Wenn du dich auf die 60% konzentrierst, machen wir 55, dann kannst du Meister werden. Wenn du jetzt aber diese 40%, und das glaube ich, dass Arsenal dazu tendiert und dass die Fans dazu tendieren und die Experten und die Medien und bla 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 bla, dass sich die auf das konzentrieren. Und natürlich macht es Spaß in England, das verstehe ich auch, zu sagen, hihihi, die haben es wieder nicht und hahaha. Und die Geschichte, das haben wir jetzt auch gelernt, die ist natürlich gut zu verkaufen. Kann ich total nachvollziehen. Aber wir alle müssen das verstehen und Arsenal muss das verstehen, dass es noch nicht vorbei ist und dann und nicht nur labern, sondern positiv aus dieser Geschichte rausgehen und sagen, es ist jetzt egal, wir haben dieses Spiel gegen City verloren, okay, aber ja, wir haben die Meisterschaft noch nicht verloren. Und wenn du das hinbekommst und den Kopf freikriegst und einfach jetzt mit positive und dir selber jetzt verkaufst, alle schreiben uns ab.
Genau. Der Kniff ist aus meiner Sicht zu sagen, das Gute ist es, wir haben gegen City verloren, aber wurscht, jetzt sind sie weg. Das genau, ist das Gute. Ja. Und noch sind wir Tabellenführer. Und ab jetzt gibt es zu gewinnen. Irgendwas müssen wir uns einfallen lassen Vielleicht stellen wir da eine Umfrage, das mache ich vielleicht mal. Ich zähle mich jetzt einfach mal zu den, aus Spaß zu den 25%. Ich werde nie sagen, was ich wirklich denke. müssen wir vielleicht eine Wette machen, eine Saalwette zwischen uns beiden, was passiert, wenn Arsenal Meister wird, was du dann machst und andersrum, was ich tue, wenn du, wenn, weil du bist ja für City. Müssen wir uns mal überlegen, vielleicht stelle ich gleich eine Umfrage dazu.
Nein, nicht für
City. Ja, genau. Ich weiß.
Ja, ich möchte es nur sagen. Ich glaube einfach nur, es ist einfach nur eine Erfahrung, Erfahrungswerte.
Ja, es macht ja auch Sinn. Also, ich meine, ich glaube, dass unsere Hörer und Hörerinnen ungefähr das Gleiche auch denken und fühlen. Vielleicht ist der Rest, die 25% sind wahrscheinlich eher im Hoffnungscamp gepflanzt, würde ich jetzt mal tippen. Aber
wenn ich es mir wünschen dürfte, würde ich trotzdem Arsenal nehmen. Nochmal, ich glaube, du wahrscheinlich auch, weil es tut
ja klar, gut, mal es wird einfach die Dynamiken mal aufbrechen. Ja, es wird klar. Mal was ändern. Und City bleibt sowieso dabei. Also da gibt es dann nächstes Jahr andere Probleme, aber die bleiben eh dabei. Und um es noch einmal ganz kurz rund zu machen und dann lassen wir den Podcast auch aus, kam nämlich eine Breaking News rein. Vice Chair Karen Brady, also sagen wir Vizepräsidentin von West Ham, ist zurückgetreten oder tritt zurück nach 16 Jahren. Müssen wir vielleicht nochmal an anderer Stelle machen, aber mit hauptverantwortlich dafür, dass die das Stadion gewechselt haben. Deswegen glaube ich auch nicht sehr beliebt gewesen. Will sich in Zukunft eher auf andere Dinge im Geschäft, also vor allen Dingen Mentoring, Leadership und so Zeug konzentrieren und eben nicht mehr mit West Ham zusammenarbeiten. Ist ja auch mal so eine... wie soll man sagen, also die war auch im House of Lords, das hat sie wohl auch immer wieder genutzt, hatte auch eine Kolumne während ihrer Tätigkeit, ich weiß gar nicht mehr, bei Daily Mail, glaube ich, oder Daily Mirror, auf jeden Fall hatte sie eine Kolumne, hoch umstritten, trotzdem als, gerade als Frau, kam von Birmingham natürlich absolute Pionierin, weil so hoch im Männerfußball zu arbeiten, das gab es damals nicht und das gibt es auch heute noch sehr, sehr selten, das heißt, als Fußballfunktionärin einfach wahnsinnig erfolgreich gewesen, aber auch das ist ja kein so großes Geheimnis, immer wieder Spannungen gegeben mit dem Minority Owner, mit Kretinsky, wohl eher auf der Seite von Gold und Sullivan zu verorten gewesen, wenngleich auch da nicht immer alles hundertprozentig richtig gut war, unter ihr Europapokalsieger geworden, ja, aber eben auch dieses große Thema mit dem Stadion, was ja, glaube ich, nie jemand verziehen hat. Und da war sie, glaube ich, mitunter treibende Kraft, weil als Geschäftsführerin von Birmingham gekommen, natürlich ein Geschäftsgespür. Übrigens auch der Geschäftsführer, der tritt auch mit zurück, der heißt, ich muss mal nachschauen, wo ich das habe, Nathan Thompson, auch der haut weg, haut ab. Übrigens mit sofortiger Wirkung. Also ich würde schon sagen, dass bei West Ham die letzten Jahre dazu geführt haben, dass einiges hinterfragen und dass es zwei Lager gibt, glaube ich, haben wir mehrfach hier besprochen. Das eine ist sehr fortschrittlich denkend, das andere ist das von Sullivan. Und deswegen ist das jetzt irgendwie auch keine total überraschende Meldung, dass da weiterhin was passiert. Das sei nur einmal nachgereicht. Dann habt ihr wirklich, glaube ich, von dieser Woche einen vollen Podcast mit wahnsinnig vielen Informationen. So wie es immer ist, es gibt die Podcasts, in denen passiert gar nichts und es gibt die, das ist einfach nur krass, was da alles zu besprechen ist und wäre. Aber so ist es, Business End der Saison, da wird es jetzt noch einiges davon geben. Denn jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo es, glaube ich, die Nachrichten für nächste Saison gibt, dass der nicht weitermacht und so weiter. Und Daniel Farke, by the way, wird auch nicht weitermachen. Davon gehe ich fest aus. Der wird, egal, ne, wenn er nach Wembley geht, wird das wahrscheinlich danach dann irgendwie, aber der wird sich seinen Moment nehmen, wo ich das Gefühl habe, wo er einfach nur in seiner Art sagen wird, zwei Mittelfinger für euch. So.
Gut. Ja, das war's. Genau, was wir noch sagen wollten, das habe ich letztes Mal schon gesagt, hat mir jemand geschrieben, dass ihr wohl uns nicht so leicht Nachrichten schreiben könnt. Ich glaube, ihr könnt es schon, wenn ich ehrlich bin, bei Instagram auf der Seite. Also bitte noch einmal, schreibt uns nochmal, ob ihr das wirklich wollt, mit dem Buch, das ja nochmal ein Herzensprojekt ist, das jetzt schon seit einiger Weile draußen ist. Es gibt nur positive Rezensionen. Ihr habt freut mich immer wieder, dass ihr das schreibt und dass viele auch sagen, boah, krass, der Teil mit Fußball hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, weil ihr seid ähnlich verrückt wie wir, bla bla bla. Das ist einfach alles, macht einfach wirklich sehr, sehr viel Spaß, das immer wieder mitzubekommen. Wenn ihr wollt, dass wir, und das haben wir euch ja versprochen, eine Lesereise machen oder beziehungsweise jemand von euch darf uns quasi für ein Fußballspiel buchen, in Anführungszeichen, Das hätten wir ganz gerne wirklich durchgezogen, gerne an einem Ort, vielleicht auch, dass wir es gesammelt machen. Schreibt uns bitte, ob ihr interessiert seid, ob ihr Bock hättet, dann auch ein bisschen zu reisen. Ich meine wirklich ernst, bitte jeder einzelne von euch, wenn er Spaß hat, uns zu schreiben, macht das gerne. Deswegen würde uns sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, das war es eigentlich schon wieder von dieser Woche. Ich bin heute im Einsatz Brighton Hove Albion gegen Chelsea, also quasi Dienstag. Uli ist im Einsatz am Mittwoch, gab City gegen
Bournemouth? Burnley?
Nee, was ist es? Burnley, genau, das hast du gerade, genau, stimmt. Damals habe ich irgendwie im Kopf, stimmt natürlich nicht. Genau, und dann am Wochenende mache ich Gold Rush am Samstag. Ich weiß nicht, ob du weißt, was du machst.
Ja, ich mache am Montag dann United, glaube ich, gegen Brentford oder andersrum, weiß ich nicht. Aber ich bin am Wochenende gar nicht im Einsatz in der Premier League, sondern anderer Wettbewerb.
Genau, so ist es. Also, in diesem Sinne, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und ja, nehmt es nicht zu schwer, was wir gerade gesagt haben, aber es ist so. Viele Arsenal-Fans schreiben uns dann immer sehr emotional, aber so ist das nun mal. Wir sind hier, um unsere Meinung zu sagen und nicht, um irgendjemand nach dem Mund zu reden. In diesem Sinne, eine wunderschöne Woche, lasst es rollen und natürlich das obligatorische Cheers.